Welch ein wunderbares Vorrecht es ist, dass wir das Wort Gottes öffnen können. Es ist seine vollkommene, hinlängliche Offenbarung. Es gibt uns Einblick in sein Wesen und Handeln und zeigt uns den Weg der Erlösung. Und wenn wir an diesem Wort festhalten, dann haben wir genug Einsichten darüber, wie wir zu Gott finden können. Überall in der Welt haben sich die Menschen vom deutlichen Wort Gottes abgewendet und entfernt. Sie vertrauen mehr auf ihr eigenes Urteil, ihr eigenes Gefühl, auf ihre Erfahrung, als dass sie dem Schöpfer dieser Welt trauen würden. Überall auf der Welt bemüht sich der Mensch, nicht nur einen Weg zu Gott zu finden, sondern er kreiert sogar Götzen, die er aus dem Inneren seines Herzens anfertigt. Sie werden durch seine Fantasie gestaltet. Selbst religiöse Menschen, die nur an einem Gott festhalten, an dem einen Gott, also einen Monotheismus, erfinden eigene Wege, um diesen ihren eigenen Göttern zu gefallen. Das pervertierte Christsein ist da auch gar nicht anders. Religionen im Namen des Christseins, allem voraus der mächtige Katholizismus und andere abirrende Sekten des Christseins, suchen einen Weg, um Gott auf selbst erwählte Art und Weise zu gefallen. Und so ist auch der religiöse Jude im Glauben unterwegs. Zumindest zur Zeit. Wir haben gerade, wie wunderbar, davon gelesen, dass es eine Zukunft geben wird, in dem Gott auch diesem Volk eine Gerechtigkeit verleihen wird. Der letzte Vers dort in Jesaja, den wir gerade gelesen haben. Nun, all diese Glaubensauffassungen, ob im Judentum oder im religiösen Christsein, alle diese Auffassungen und Verehrungen weisen einen gemeinsamen Nenner auf. Sie stellen ihren eigenen Weg dar, bei dem wohlgefällige Werke ihrem Gott wohlstimmen sollen. Menschen versuchen es auf ihre Art und Weise, Gott zu gefallen. Ihre Anhänger hoffen, dass sich daraus Vorteile für ihre Seelen ergeben. Vorteile gegenüber Gott. Sie glauben darin, Gott wohlzustimmen. Nun, als wahre Christen lehnen wir diese Denkweise und die damit verbundenen Handlungen ab, ganz wie Paulus das wiederholt in seinen Schriften des Neuen Testaments getan hat und wie wir auch jetzt im Philipperbrief sehen werden. Wir wollen uns heute drei Gründe anschauen, warum wir Gerechtigkeit aus Werken, das ist die sogenannte Werkgerechtigkeit, warum wir sie ablehnen. Drei Gründe dafür. Und ich nenne sie euch einmal kurz. Der erste Grund ist, weil Gerechtigkeit aus Werken wertlos ist. Das ist das Erste. Zweitens, weil die Gerechtigkeit aus Werken nicht mit Christus vereint. Und drittens, weil dir Gerechtigkeit aus Werken keinen Sieg bringt. Das sind die drei Gründe. Keine Angst, wenn ihr sie noch nicht aufgeschrieben habt. Ich gehe auf die einzelnen Gründe noch ein. Wir wollen zu Beginn des Gottesdienstes den Text lesen, den Predigttext aus Philipper, Kapitel 3. Und ich lese wieder auch den Zusammenhang ab Vers 1. Der Predigttext sind die Verse 8 bis 11. Aber wir lesen von Vers 1. Da heißt es: Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir aus Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch bauen oder vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich nun um des Christus willen für Schaden geachtet. Vers 8, und das ist der Predigttext. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden oder Verlust gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Soweit der Text. Lass uns vor der Predigt noch einmal zusammen den Herrn um seine Hilfe bitten. Ja, geliebter Herr, danke, dass wir in deinem Namen zum Vater kommen dürfen und auch bitten dürfen. Herr, rede du heute zu uns, wie du einst zum Apostel Paulus auf der Straße nach Damaskus geredet hast und er, dein Diener, dein Sklave wurde, dein Nachfolger, der für dich da war, der die Erkenntnis der Wahrheit, die Erkenntnis deiner Person bekam. Herr, so wollen auch wir uns ansprechen lassen durch dein Wort. Dein Wort allein ist die Wahrheit, nicht unsere Meinung, nicht unsere Überzeugung gelten, sondern das, was du gesagt hast. Herr, und besonders in Punkt auf deine Gerechtigkeit wollen wir besonders Acht geben. Denn es ist nicht unwesentlich, was du sagst. Es geht um das Heil, es geht um die Errettung unserer eigenen Seele. Und so bitte ich doch, hilf mir beim Reden und uns beim Verstehen deines Wortes zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Gleich zu Beginn des dritten Kapitels warnt Paulus vor den Gegnern des Evangeliums, die in diesem Zusammenhang ganz offensichtlich aus dem Judentum stammen. Verse 2 und 3. Machen das deutlich. Sie bauten ihre Gerechtigkeit zum einen auf die Beschneidung und überhaupt bauten sie ihre Gerechtigkeit auf die Einhaltung des Gesetzes. Sie waren Menschen, die die Ansprüche Gottes buchstäblich und aus eigener Kraft umzusetzen suchten, dabei neue Gebote, Gesetze schufen. Es blieb ja nicht bei dem, was Gott gab, sondern sie kreierten Menschengebote und bauten sie um das eigentliche Gesetz Gottes auf. Und sie versuchten, diese letztlich heuchlerisch einzuhalten. Ihre Vorgehensweise, Gott zu gefallen, war von Anbeginn zum Scheitern verurteilt, weil sie Gott nicht wirklich glaubten. Die mit dieser Religion verbundene Vorgehensweise und ihr Ziel nennen wir Werkgerechtigkeit oder Gerechtigkeit aus Werken. Paulus zeigt den Philippern, dass genau das Gegenteil geglaubt und gelebt werden muss, um dem lebendigen Gott zu gefallen, gerechtfertigt zu werden, um dem ultimativen Sieg, damit wir den ultimativen Sieg erfahren können, der in der Auferstehung der Toten liegt. Noch gerade zeigte Paulus den Philippern, dass er selbst aus dieser Richtung des Judentums gerettet wurde. Die Verse 4 bis 7. Er selbst hatte alles erreicht, was ein eifriger, auf das Gesetz orientierter Jude sich wünschen konnte. Aber er wertete diese Dinge schließlich doch als Verlust. Bei euch steht Schaden. Ich denke, Verlust ist die bessere Übersetzung. Einfach als ein Verlust. Und zwar im Hinblick auf Christus. Wenn ihr aufmerksam mitgesungen habt, habt ihr gemerkt, wir haben eigentlich das alles schon gesungen, was wir jetzt aus diesem Text hören. Und Marcel hat es auch schon angesprochen. Paulus ließ sich auf der Höhe seiner jüdischen Karriere von Jesus mit einem unwiderstehlichen Ruf ansprechen. Und ich hoffe, dass du heute auch angesprochen wirst anhand dieses Textes, dass Gott dich ansprechen kann, dass du bereit bist dazu. Nun, nochmals, ich möchte euch anhand des Textes, der Text muss sprechen, drei Gründe geben, warum wir eine Gerechtigkeit aus Werken ablehnen. Erstens, weil die Gerechtigkeit aus Werken wertlos ist. Liebt jemand von euch wertloses Zeug? Ja, der kann bei uns im Keller mal aufräumen. Da liegt einiges rum, was ich nicht mehr brauche. Nun, keiner liebt wertlose Sachen. Aber bitte schaut mal auf Vers 8 in diesem Text. Da heißt es, ja, wahrlich, und er führt den Gedanken aus Vers 7 fort, ich achte alles für Schaden oder Verlust gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Nun, die Dinge, die er einst schätzte, waren jetzt gegenüber der Erkenntnis Christi Jesu, waren wertlos. Sie waren Dreck, sie waren wie Kot, ist das Wort, Scubalon. So viel hielt er von diesen Dingen. Nun, Erkenntnis Jesu Christi schreibt, wenn er das schreibt, dann weist er nicht auf sein Wissen hin, dass er irgendwas vom Kopf her erkannt hat, sondern es schreibt von einem persönlichen, erlebten Erkennen seines Herrn. Das ist eine Erkenntnis, ein Wissen, was an der Praxis erfahren, das er erfahren hat. Es ist eine tatsächliche Beziehung, die da ist. Und in dieser Wortfolge mit dem Wort Erkenntnis, das ist übrigens das griechische Wort Gnosis, ihr habt sicherlich mal von den Gnostikern gehört, aber die Erkenntnis hier verweist auf sein Gemeinschaftsverhältnis, auf das im Herrnsein hin. Und das im Herrnsein haben wir schon einmal betrachtet. Wir gehen noch etwas mehr darauf ein heute. Seit Paulus in der Gemeinschaft mit dem Herrn stand, seit seiner Errettung dort auf der Straße nach Damaskus, als er dabei war, die Gemeinde Jesu Christi zu verfolgen, und Jesus fragt ihn dort selber, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? So sehr identifizierte sich Jesus mit seiner Gemeinde. Seit diesem Beginn seines neuen Lebens besaß er neue Maßstäbe. Und er beurteilte die Dinge seines Lebens neu. Nicht mehr aus Sicht eines religiösen Juden, sondern aus der Sicht eines jüdischen Christen. Das ist ein großer Unterschied. Er hatte die Gerechtigkeit Gottes erkannt und sie wurde ihm auch zugeschrieben. Nun, was ist Gerechtigkeit überhaupt? Nun, Gott ist gerecht. Gott allein ist gerecht. Alles muss an Gott gemessen werden. Gott ist der Einzige, der gerecht handelt, immer konsequent gerecht handelt, in allem. Es gibt nichts, was Gott verkehrt macht. Gott ist der Maßstab für wahre Gerechtigkeit. Er ist der Einzige, der gut ist. Und an seiner Güte, dieses Gütesiegel trägt Gott allein. An ihm muss alles gemessen werden. Nun, der Maßstab Gottes ist folgender. Wir Menschen, um zu Gott zu kommen, müssen genauso gerecht sein wie Gott. Wir müssen so perfekt sein wie Gott. Gott ist gerecht. Er macht alles recht und handelt ausschließlich gerecht, nochmals, weil er nur gut ist. Und das unterscheidet ihn vom Menschen, der das nicht ist, weil er von was beherrscht wird? Von der Sünde. Gottes Anspruch ist dennoch, dass der Mensch seinem gerechten Maßstäben entsprechen muss, um irgendeine Chance zu haben, um zu Gott zu kommen, muss er gerecht sein. Muss er sein wie Gott. Wir erinnern uns dabei an letzte Woche. Denn in Vers 7 hatte sich schon abgezeichnet, dass Paulus seine eigenen religiösen Errungenschaften im Kontext des Judentums jetzt im Licht des Christus umwertete. Eine neue Bewertung, neuer Maßstab, neue Bewertung. Er erkannte, dass er seine Werke im Lichte der biblischen Aussagen nicht richtig beurteilte. Und so verwendete er auch in Vers 7 die in Vers 8 betriebswirtschaftlichen Begriffe wie gewinnen und Gewinn sowie Schaden oder das bessere Wort, denke ich, ist Verlust. Es gibt Gewinn und Verlust. Und damals malt er den Philippern vor Augen, und zwar ein Bild einer Bilanzänderung. Er ändert die Bilanz. Er sagt, ihr Lieben, was mir einst Gewinn war, nämlich die Vorzüge als Jude durch meine Geburt aus dem Hause Israels, aus dem Stamm Benjamin, sowie meine Beschneidung und meine im Eifer erreichten religiösen Errungenschaften unter dem Gesetz, mein Festhalten an der Kultur, den Werten als Hebräer, all das ist mir von der Gewinnseite zum Verlust geworden. Sie sind wertlos. Ich achte sie sogar für Skubalon, Müll oder Unrat, je nachdem, was für eine Übersetzung wir haben. Durch seine Errettung wurde ihm die alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu zum Lebensmotto. Das war sein Gewinn. Und ihr Lieben, darum geht es auch, Christus zu erkennen, ihn mehr zu verstehen, ihn mehr zu erfahren. Ich gehe noch darauf ein, was dieser Begriff bedeutet, Erkenntnis. Aber nicht die Vorzüge, sagt er, meiner jüdischen Vergangenheit, noch die Errungenschaften als eifernder Jude, sondern die alles übertreffende, viel größere, alles übertreffende Erkenntnis Christi. Das war jetzt Christus für ihn. Sie war ihm zur Identität geworden. Die Dinge auf der vermeintlichen Habenseite in der Spalte mit dem religiösen Plus hatten mit seiner Hinkehr und seiner Umkehr, seiner Abkehr vom Judentum zum Christentum, zu Christus hin, sie hatten jetzt einen negativen Wert erhalten. Sie waren jetzt Verlust. Sie waren ihm unnütz und auf dem vorgeschriebenen Weg der Gerechtigkeit Gottes erkannte er diese Dinge sogar als ein Verlust. All die Dinge, die man benutzt, um zu meinen, man könnte Gott näher kommen, sind verschwendete Dinge, wenn sie nichts bringen. Keiner von uns will irgendeine Arbeit und irgendwelche Anstrengungen verrichten, die am Ende nichts bringen, gar nichts. Stell dir vor, du arbeitest für deinen Chef einen Monat lang und sagst, hier, wo ist mein Gehalt? Und der Chef sagt, alles, was du gemacht hast, war unnützes Zeug, du kriegst gar nichts. Und das ist ein Verlust. Ich habe einen Monat dafür gearbeitet. Aber warum gelangte Paulus zu dieser Umwertung? Ganz einfach, weil Christus ihn berufen hatte. Und er jetzt den Herrn Jesus Christus liebte, ihm glaubte und in ihm erfunden werden wollte. Und das ist, was jeder Christ begreifen soll und auch jeder, der noch nicht Christ ist, dass wir mit Christus vereint sein müssen durch den rettenden Glauben. Und er muss uns alles bedeuten. Der rettende Glaube an Jesus Christus muss uns alles bedeuten. Und als Christen rühmen wir uns deshalb auch in Christus und freuen uns in dem Herrn. Schaut mal auf Vers 1, da die Aufforderung, freut euch in dem Herrn. Nochmals, was erfordert diese Aufforderung, freut euch in dem Herrn? Wir müssen was tun? Denken. Wir müssen denken, was bedeutet es, im Herrn zu sein? Und dann kommst du zur Freude. Wir sollen nicht einfach das Grinsen aufsetzen und sagen, hey, ich bin Christ. Ja, wir sind die christlichen Stewardessen, die immer mit dem Lächeln herumlaufen. Nein, nein, wir müssen nachdenken. Und durch das Nachdenken haben wir diese Freude, wenn wir in Christus sind und was wir in Christus haben, wenn wir diese Erkenntnis des Christus mehr und mehr verstehen. Also, das ist der erste Punkt, den er macht. Das, was mir alles bedeutete, das ist jetzt nichts. Das ist mein Verlust. das ist nicht mehr auf der Haben-Seite, sondern das ist jetzt auf der negativen Seite. Und die Bilanz ist geändert worden. Ich habe neue Maßstäbe. Aber lesen wir doch mal einfach weiter. Er wertet die Dinge so, damit ich, sagt er, Christus gewinne. Vers 9. Da geht der Satz weiter. Und dass ich in ihm erfunden werde. Wie denn? Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott. Aufgrund des Glaubens. Ich glaube, der Glauben spielt eine große Rolle, wenn er den zweimal erwähnt. Der zweite Grund, warum du Gerechtigkeit aus Werken als Christ ablehnst, ist, weil dich die Gerechtigkeit aus Werken nicht mit Christus vereint. Wenn sie nutzlos ist, wenn die Gerechtigkeit aus Werken nutzlos ist, dann kann sie dich auch nicht mit Christus vereinen. Und das in ihm erfunden werden, spricht von dem Vereintsein mit Christus. Das war der Grund dafür, dass er alle diese Dinge ablegte, die nutzlos waren. Er wollte das tun, was ihm dazu brachte, dass er mit Christus vereint sein würde. Und das war der Ausdruck für die neue Identität des Paulus, in Christus zu sein. Nun, wir haben darüber gesprochen. Wir wissen, Christus in uns, das ist die eine Seite. Christus wohnt in dem Gläubigen durch seinen Heiligen Geist. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt er im Kolosserbrief. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber jetzt sagt er, wir in ihm, das Umgekehrte. So sehr sind wir mit ihm verbunden, sagt er, dass wir in ihm sind, weil er uns schon, wie wir angesehen haben, als wir Vers 1 betrachtet haben, vor Grundlegung der Welt die Gnade Gottes erfahren haben. Wie wunderbar. Dort hat er uns ersehen, dass wir sein Eigentum sein würden. Ihr Lieben, diese Identität zu verstehen, ist deshalb von grundlegender Bedeutung. Wenn du das nicht verstanden hast, bitte frag uns noch einmal danach, was es bedeutet. Ich kann jetzt nicht noch mal alles aufrollen, aber es ist wesentlich für das Verständnis deiner wahren Identität, in Christus zu sein und er in uns. Paulus strebte sogar das Bekanntwerden seiner Identität an. Er wollte in Christus erfunden werden, sich in ihm wissen, weil wörtlich nicht ich habend eine eigene Gerechtigkeit aus dem Gesetz, so wird das wörtlich übersetzt, nicht ich habend eine eigene Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Paulus wusste, dass man Gerechtigkeit aus dem Gesetz, dem Buchstaben nach, den Geboten Gottes nach, konnte keiner die Gerechtigkeit vor Gott erreichen. Niemand konnte sie besitzen. Denn dafür musste man Gottes gesamtes Gesetz lückenlos erfüllen. Lückenlos. Absolut perfekt. Jeder Standard und jedes Gebot Gottes hätte erfüllt werden müssen, um nicht in Hinsicht auf die Herrlichkeit Gottes Mangel zu erleiden. Eine einzige Sünde macht uns des ganzen Gesetzes schuldig. Das kann und konnte jedoch nie ein sündiger Mensch erfüllen. Nur die Erfüllung des Gesetzes würde die Gerechtigkeit Gottes bringen. Also rein theoretisch, es wird jemand geboren, der von Anfang an heilig ist. Und er tut alles genau, was Gottes Wort sagt. Und er erfüllt jedes einzelne Gebot. Das ist eine gerechte Person. Nun, wir müssen nicht bei der Theorie bleiben, denn es gibt so einen Menschen, einen einzigen Menschen, Jesus Christus. Er erfüllte alle Gerechtigkeit. Wir sind von vornherein dazu verdammt, zu sündigen, denn wir sind ohne Gott in Sünden geboren. Es braucht nicht viel. Wir sehen das an unseren Kindern am besten und wir erfahren das in unserem Leben immer so weiter, dass wir immer noch sündigen, sogar noch als Christen. Aber was ist das Schwierigste bei uns Eltern? Wir sehen, dass unsere Kinder müssen bestimmte Dinge gar nicht lernen. Sie müssen nicht lernen, ungehorsam zu sein. Das können sie automatisch. Die sind klasse da drin. Und dieser Ungehorsam, diese Rebellion, die muss ausgetrieben werden. Das kann nur Gott schaffen durch sein mächtiges Wort. Deshalb bringen wir unseren Kindern das Wort Gottes bei und beten, Herr, veränder du unsere Kinder. Nun, die Erfüllung des Gesetzes kann kein Mensch vollbringen. Wir sind alle Sünder, wir alle mangeln der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Wir sind alle verdammt. Das ist die schlechte Nachricht für uns Menschen. Das ist das große Dilemma der Menschen. Wir können den Maßstäben Gottes von uns aus mit der eigenen erworbenen Gerechtigkeit nicht gerecht werden. Oder, naja, man kann das schon machen. Man muss sich nur von dem entfernen, was hier drin steht. Wenn man nicht die Bibel beachtet, kann man sagen, ja, ich finde, ich bin schon ganz gut. Oh, ich habe ja für Brot für die Welt gespendet. Letztes Jahr habe ich sage und schreibe 500 Euro an Brot für die Welt gespendet. Ja, was ich alles gemacht habe. Ich habe einer alten Frau über die Straße geholfen. Und genau das ist, was Gott sagt. All eure Gerechtigkeit sind bestenfalls wie dreckige Lumpen, wie dreckige Kleidung. Das ist alles, was wir bringen können. Der Mensch ist grundsätzlich verdammt, weil er Sklave seiner Sünde ist. Wir können den Maßstäben Gottes nicht gerecht werden. Und wir können es nicht, denn wir wurden schon von Gott getrennt geboren und sind deshalb von Natur aus wesensmäßig Sünder. Das war die schreckliche Folge davon, dass Adam und Eva in Sünde fielen. Paulus realisierte, dass auch er deshalb eine andere Gerechtigkeit brauchte. Du brauchst auch eine andere Gerechtigkeit, und zwar die Gerechtigkeit, die, was sagt der Text, aus Gott kommt. Seht ihr das in Vers 9? Wie die eigene Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit aus Gott, gegenübergestellt wird? Ihr müsst genau in den Text schauen, um das zu sehen. Paulus unterscheidet die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, das ist die Erfüllung des Gesetzes, indem man versucht, bestimmte Dinge zu tun und bestimmte andere wieder zu lassen. Aber er unterscheidet zwischen dieser Gerechtigkeit aus dem Gesetz von einer geschenkten Gerechtigkeit aus Gott durch Glauben. Deshalb ist der Glauben da so wichtig. Die von uns erstrebte Gerechtigkeit kann nicht aus der Leistung sündiger Menschen entstehen, sondern muss sich auf göttliche Zurechnung verlassen. Aber wie kann einem die Gerechtigkeit aus Gott angerechnet oder zugerechnet werden? Wie ist das überhaupt möglich? Ja, ich bin doch gar nicht gerecht. Wie kann mir jetzt die Gerechtigkeit Gottes zuteil werden? Nun Antwort, indem wir in ihm, in Christus erfunden werden. Nun sagst du, das ist immer noch keine Antwort für mich. Nun lass uns mal kurz aufschlagen. 1. Korinther, Kapitel 1 und dort ab Vers 26 lesen. 1. Korinther 1, ab Vers 26, dort lese ich nach der Schlacht der 2000. Seht doch eure Berufung an, Brüder. Da sind nicht viele nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Er sagt, die von euch, die zum Glauben berufen worden sind mit dem unwiderstehlichen Ruf, das sind nicht besonders noble Menschen, nicht viele Mächtige. Ich meine, das stimmt, er hat recht. Sondern er, Vers 27, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Vers 29, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Oh, das erinnert uns an das, was Paulus gerade geschrieben hatte, dass er nicht aufs Fleisch vertraut. Und dann lesen wir Vers 30, durch ihn, Gott ist das, aber seid ihr in Christus Jesus. Durch Gott seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit. Schaut mal, da ist das Wort, was wir suchen. Er ist uns zur Gerechtigkeit gemacht worden, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Nun, Christus ist uns von Gott zur Gerechtigkeit gemacht worden. Nun, du denkst, was nützt mir das, wenn Jesus gerecht ist? Nun, wie konnte das geschehen? Vers 9, zurück in Philipper 3, wollte Paulus in ihm erfunden werden. Wie denn? Wie konnte Paulus in Christus erfunden werden? Indem er erstens nicht die Gerechtigkeit brachte, die durch das Gesetz kam, sondern, achtet mal auf dieses sondern, die durch den Glauben an Jesus, beziehungsweise an Christus steht da, durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Der Glauben spielt hier eine ganz große Rolle. Wie kann mir die Gerechtigkeit Gottes zugeschrieben werden? Durch Glauben. Erstens sagt er, aufgrund des Glaubens. Aber nicht nur irgendein Glauben, sondern zweitens aufgrund des Glaubens an Christus. Und was soll ich denn glauben, dass er da war? Nein, dass wir an sein ganzes Wesen, an alles, was er ist und tat, glauben, dass wir ihm vertrauen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Gerechtigkeit aus Gott kommt und aufgrund des Glaubens zugerechnet werden kann. Durch Glauben und Gnade allein. Der Glaube wird uns von Grund auf seiner, aufgrund seiner Gnade verliehen von Gott. Der Glaube ist nicht irgendeine Leistung deinerseits, sondern er wird dir augenblicklich verliehen. Nun, der Apostel Paulus, wo war er gerade dabei? Er war gerade dabei, die Gemeinde Jesu Christi zu verfolgen. Er hat sich nicht irgendwie groß vorbereitet, hat gesagt, oh, jetzt mache ich meine Bekehrung, jetzt werde ich mich gleich bekehren. Nein, Gott begegnet ihm und ihm fällt das wie Schuppen von den Augen. Und er sagt, das ist Jesus, das ist der, den ich verfolge. Er sieht es ein. Und er sagt gleich, was willst du, Herr, dass ich tue? Er war sofort bereit. Gott hatte ihn begnadigt. Er hatte eingegriffen. Gnade ist die unverdiente Gunst, dass Gott eingreift in das Leben eines hilflosen Menschen. Das ist die Gnade. Der kann nichts tun. Du kannst nichts tun. Wenn du Gott gefallen willst, dann kannst du dich anstrengen, du kannst alles richtig machen, du kannst ein moralisch hochstehendes Leben führen und Gott wird dich letztlich abweisen müssen, weil du nicht seinem Maßstab entsprichst. Du brauchst die Gerechtigkeit aus Gott. Und die kommt allein durch Jesus Christus und den Glauben an Jesus Christus. Der Glaube wird uns geschenkt. Er ist nicht ein Werk. Auch das betont Paulus sehr deutlich. Es ist das von Gott geschenkte Vertrauen, das den Menschen in Christus verankert. Wir lesen diesen Text sehr häufig, Epheser 2, Vers 8. Und ich schäme mich auch nicht, das immer wieder zu lesen, weil es wunderbar ist. Da heißt es, aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Der Glaube ist entscheidend. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gottes Geschenk ist es. Wenn du glauben kannst, dann bist du nicht irgendwie eine Intelligenzbestie, ja, mit einem großen IQ, wie sagt man, Intelligenzquotienten, sondern Gott hat dich begnadet. Er hat in dein hoffnungsloses Leben eingegriffen, dass du glauben kannst, was Jesus Christus für dich getan hat. Paulus hatte seine Unfähigkeit, Gott zu gefallen, erkannt. Und er wusste, dass er als Mensch vor dem Gesetz Gottes geistlich betrachtet bankrott war. Geistlich betrachtet war er ein Bettler. Weder er noch sonst ein anderer Mensch kann etwas bringen oder leisten, um das Wohlgefallen Gottes zu erlangen und seine Gerechtigkeit zu erfüllen. Paulus, so wie auch wir, sind auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen, weil Gott allein eine Gerechtigkeit bereitet hatte, die durch den Glauben wirksam werden sollte. Und es ist genau wie Vers 9 sagt, eine Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus, und zwar durch Zurechnung, wirksam wird. Lass mich erklären, was es ist. Zurechnung. Und wenn du dir etwas zu Schulden kommen lässt, wenn du etwas kaufst, dann musst du dafür bezahlen. Und ich erinnere mich an, mein Vater war ein sehr großzügiger Mann und er verlieh mir während meiner Zeit in Los Angeles auf einem Seminar, und da war man einfach so wie so eine arme Kirchenmaus, und er hat gesagt, hier ist meine Kreditkarte. Wenn immer du was brauchst, benutze du meine Kreditkarte. Wow, das ist ein Vertrauen, oder? Dass er seinem Sohn seine Kreditkarte gibt. Und wir haben das auch manchmal so genutzt, wenn wir an die Tankstelle gefahren sind. Kreditkarte rein, Papa hat bezahlt. Jemand anders hat bezahlt. Ihm wurde zugerechnet, was ich verbraucht habe. Nun, der Glaube an Christus ist ganz ähnlich. Wir glauben an das, was Christus getan hat, als einzig Gerechter. Er ist gestorben als Gerechter am Kreuz. Warum? Für wen? Für dich und mich, die wir Sünder sind. Stellvertretend ist er gestorben. Er ist nicht für seine eigene Sünde gestorben. Er hatte keine Sünde. Er musste nicht sterben. Er hat diesen Weg selbst eingeschlagen. Nun, lass mich das noch einmal in langsamen Schritten erklären. Hier geht es um das Heil. In diesem Text geht es um das Heil, um die Errettung deiner Seele. Und deshalb willst du auch wissen, was die Bibel, was Gott dazu sagt. Du kannst nicht sagen, oh, ist mir völlig egal. Nein. Vielleicht hast du schon mal bemerkt oder beobachtet, was Petrus sagt im 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 16. Da schreibt er, dass in den Briefen des Paulus manches schwer zu verstehen ist. Und du sagst, ja, das habe ich gemerkt. Was die Unwissenden, sagt er, und die Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben. Menschen verdrehen diese Dinge. Die lesen mal hier ein bisschen und da ein bisschen und dann denken sie, die verstehen die Bibel. So können wir nicht mit der Bibel umgehen und schon gar nicht mit diesen schwer zu verstehenden Schriften des Apostel Paulus. Das geht nicht. Der schwerwiegendste Angriff des Feindes ist der Angriff auf das Evangelium von Jesus Christus. Das Evangelium vom Reich Gottes. Wenn das Evangelium, die gute Nachricht der Erlösung durch Jesus Christus, irgendwie verdreht oder entstellt werden kann, dann ist das für den Feind ein Erfolg. Für den Erfolg des Feindes darf die Entstellung der Wahrheit von der Errettung aber nicht so offensichtlich sein. Es muss sehr trickreich sein. Dinge müssen geschickt und unauffällig und dadurch verpackt sein, damit die satanische List der Verführung klappt und das Evangelium kaputt gemacht wird. Oh, ich weiß, ihr wollt nicht das Verderben, ihr wollt nicht den Ruin, ihr wollt nicht die Zerstörung, ihr wollt nichts verdrehen, und deshalb müssen wir alle am Wort Gottes festhalten. Epheser 4, 13 und 14 heißt es, wir alle, und Paulus schreibt das, wollen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Wir wollen reif werden in unserem Glauben. Warum wollen wir reif werden? Vers 14 in Kapitel 4 des Epheserbriefes, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Ihr Lieben, ihr wollt niemals zum Irrtum verführt werden, auch nicht durch Satans Diener, Menschen, die in seinem Sinne handeln. Ihr wollt aber besonders nicht verführt werden, wenn es um die Erlösung geht. Die Erlösung steht auf dem Spiel. Es geht um die Errettung deiner Seele. Ihr wollt die zum Sieg, die siegführende Rettung erstrebt. Ihr wollt nicht durcheinander gebracht werden. Ihr wollt was? ihr wollt in Christus verbunden sein. Das sagt die Schrift. Und deshalb sagt Paulus hier mit anderen Worten, erkennt euren eigenen geistlichen Bankrott. Erkennt euren Zustand als geistlich Arme, als Bettler und verwendet euch dann im Glauben und wendet euch dann im Glauben an den Herrn Jesus Christus, der uns zur Gerechtigkeit wurde. Ihr Lieben, das ist die Funktion auch des Gesetzes im Alten Testament. Das Gesetz sollte uns in einen Zustand der Hoffnungslosigkeit bringen und hin zu Christus führen. Er sollte den Menschen vorbereiten. Und das ist tatsächlich so. Wir erleben das manchmal, wenn wir Menschen zu Christus führen, dass sie zu uns kommen und sagen, also, ich habe das erlebt. Dieter, ich schaffe das einfach nicht. Ich kann nicht das erfüllen, was die Bibel sagt. Ich sage, sehr gut, sehr gut. Du hast es richtig erkannt. Du kannst es nicht. Du kannst dich noch so anstrengen, du wirst es nicht schaffen. Du brauchst die Gerechtigkeit des Christus, damit dein Herz verändert wird und du diese Dinge dann willst, tun willst. Nicht nach dem Motto, oh, ich muss das noch tun, ich muss dies noch lassen. Oh, was für eine Last. Und ebenso waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie bürdeten dem ganzen Volk schwere Dinge auf. Sie stöhnten unter dieser Last, dieser Gesetze, die sie noch zu dem eigentlichen Gesetz hinzufügen, ihre menschlichen Gebote. Es war schwer. Deshalb forderte Jesus sie auf, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Nun nochmals, was ist gerecht? Gerecht ist zum einen derjenige, der den perfekten Maßstab Gottes erfüllt. Wir haben gesehen, das ist nur Jesus Christus oder der, dem diese Gerechtigkeit zugeschrieben worden ist. Gerecht ist zum anderen aber auch, dass alle Sünde der Menschen bestraft wird. Das Strafmaß für nur eine Sünde, eine einzige Sünde, ist was? Der Tod. Der ewige Tod, nicht der physische Tod. Der physische Tod geht immer mit einher, aber wenn es um den Tod geht, ist es der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott. So beschreibt die Bibel das. Das ist das Strafmaß für nur eine einzige. Und du denkst, ach, das war nur so eine kleine. Nun, wenn du denkst, dass du nur einmal gesündigt hast, dann bist du schon verführt, weil wir haben viel mehr gesündigt sind. Wir sind eigentlich total geistlich bankrott. Wir sind am Ende mit dem, wer wir sind. Egal, was du durch dein Leben in eigener Kraft erreichen wirst, das Strafmaß ist nicht umkehrbar. Weil die Bilanz deines Lebens verderbliche Sünde sein wird, wenn du nicht auf Gottes Wort und den Weg seiner Rettung achtest. Und genau das erkannte Paulus, wenn er sagt, dass er keine eigene Gerechtigkeit besäße. Und zwar die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Er musste da erst zuher kommen. Und der Herr hat ihm das einfach gnädigerweise, hat er ihm die Augen dafür geöffnet. Er hat gesagt, ich bin echt der Superhecht. Ich bin der beste Typ. Im Judentum könnt ihr mich mal alle preisen und loben und ich bin ein Superheld. Nein, den Forderungen des Gesetzes wurde selbst er nicht gerettet, obwohl er rein äußerlich betrachtet ein Vorzeigejude war. Nein, er war schuldig. Du und ich, wir sind schuldig. Nun, Jesus als einziger Mensch hat ein perfektes, heiliges und tadelloses Leben geführt und konnte aufgrund dieser Reinheit oder wir sagen auch Makellosigkeit stellvertretend als Gerechter für Sünder sterben. Genauer gesagt starb er für alle Menschen, die im Laufe der Geschichte glauben würden, beziehungsweise den Gott rettenden Glauben verlieh und auch noch verleihen wird. Wie wir das gerade von Israel gelesen haben in Jesaja 54. Sein Volk wird zum Glauben kommen. Das können wir uns jetzt gar nicht vorstellen, wenn wir sehen, wie gottlos Israel oft handelt. Aber Gott wird mit seinem Volk zum Ziel kommen. Er wird ihm die Gerechtigkeit seines Sohnes anrechnen, zurechnen. Sie werden umkehren. Nun, wenn du mit deiner Sünde vor Gott gerecht werden willst, dann nur in Christus. Dafür musst du erkennen, dass nichts Gerechtes in dir, und durch dich vollbracht werden kann. Gerecht ist nur Christus Jesus. Und deshalb starb er, um den Preis der Sünde, den Lohn der Sünde, für dich als Glaubenden an Christus mit dem Tod zu zahlen. Deshalb starb Jesus. Deshalb ist das Kreuz von zentraler Bedeutung. Wir können das Kreuz nicht wegnehmen. Ich habe das erlebt in evangelikalen Gemeinden, die gesagt haben, oh, das mit dem Kreuz muss man nicht so ernst nehmen, mit dem blutigen Jesus, das ist nicht das Bild eines richtigen Gottes. Doch, das ist der Gott der Bibel, der seinen eigenen Sohn straft an deiner Stadt, der du glaubst. Der Zorn des Vaters wird gegen den Sohn gerichtet, um deinetwillen, nicht weil Jesus gesündigt hätte. Der Vater wiederholt es mehrfach. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und letztlich seine Auferstehung ist die Bestätigung dessen, dass er sündlos ist. Und du bist nur in Christus, Jesus, der Sünde gestorben, wenn du an ihn glaubst. Und ich weiß, es ist ein bisschen schwierig zu verstehen, dass wir sagen, wir sind mit Jesus gestorben. Wieso, was sagst du? Du bist ja noch hier, du bist doch gar nicht gestorben. Nun, im geistlichen Sinne, nochmals, waren wir mit Christus am Kreuz. Das ist ein geistliches Verständnis. Und wenn wir in einer Box des Naturalismus gefangen sind, dann können wir das nicht denken. Aber die Bibel redet uns in geistlichen Wahrheiten an. Die sagt, weißt du was, als Jesus damals starb am Kreuz, da warst du, der du jetzt glaubst, du warst in seinem Visier, für dich ist er gestorben. Da warst du dabei. Da wurde deine Sünde gerichtet. Du wurdest am Kreuz gerichtet, bereits für deine Sünde. Deshalb gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Seht ihr? Durch den Glauben werden wir vereint mit ihm. Das ist da wird es manifestiert, dass wir sein Eigentum sind. Der Glauben ist kein Menschenwerk. Wir kennen genug Leute, die sagen, ach, das mit dem Glauben ist alles Quatsch. Das kennen wir. Und so wären wir genauso, wenn Christus und Gott nicht gesagt hätte, dich will ich zu meinem Kind machen. Und einige von uns waren da noch vor kurzer Zeit. Die haben gesagt, ach, das mit dem Christentum, das verstehe ich alles nicht. Du kannst es verstehen, wenn du ihm glaubst, was die Schrift sagt. Und wenn Gott dir die Gerechtigkeit, die Jesus Christus, es war nämlich gerecht, dass jemand für Sünde stirbt. Sünde muss bestraft werden. Wenn Gott die Sünder nicht bestraft, wäre er ungerecht. Ich meine, ihr geht auch nicht aus einem Gerichtsverfahren heraus, wo jemand vielleicht euer Kind misshandelt hat und der Richter hat ich habe heute einen guten Tag, oh, der Täter darf nach Hause gehen. Ihr werdet entsetzt sein. Das geht nicht. Gott kann nicht den Sünder von der Leine lassen. Sünde muss immer gestraft werden. Entweder wirst du selbst bestraft in einer ewigen Verdammnis, oder du hast die Gerechtigkeit des Herrn Jesus Christus, weil du an ihn glaubst und er ist stellvertretend für dich gestorben. Das ist die gute Nachricht. Das nennt man Rechtfertigung. Wenn du glaubst, dann rechtfertigt Gott dich. Das ist auch Gerichtssprache. Dann sagt Gott, du bist freigesprochen. Ich strafe meinen Sohn dafür. Ich habe meinen Sohn dafür gestraft. Ich werde meinen Sohn strafen im Alten Testament. Alle alttestamentlichen Gläubigen sind durch Glauben gerechtfertigt worden. Durch Glauben. Aber ihre Sünde wurde letztlich nur getilgt, weil Jesus kommen würde, um am Kreuz für diese Sünde zu bezahlen. Und wir blicken zurück. Wir blicken zurück auf das Kreuz, wo Jesus Christus für deine und meine Sünde, die wir glauben, gestorben ist. Durch deinen Glauben an das vollendete Sühneopfer des Herrn Jesus Christus, ihr Lieben, findet eine außergewöhnliche Transaktion statt. Während dem Herrn Jesus Christus deine Sünde zugeschrieben wird, erhältst du im Gegenzug seine Gerechtigkeit, einschließlich der Vergebung und ein neues Leben. Das ist das Evangelium. Wir glauben an Jesus Christus. Er wird für dich bestraft. Und du erhältst im Gegenzug seine Gerechtigkeit und Vergebung der Schuld. Oh, ich erinnere mich, viele Jahre habe ich einfach nur geglaubt, oh, Jesus kann einfach nur vergeben, der vergibt einfach so oder Gott vergibt einfach nur so. Nein, nein. Vergebung ist nur in Christus Jesus möglich, weil er gestorben ist am Kreuz. Gott hatte nicht irgendwie mal einen guten Tag, hat gesagt, ach ja, ich drücke mal meine Augen zu. Gott kann gegenüber der Sünde seine Augen nicht zudrücken. Und das wird er auch nie tun. Und die Frage, die viele fragen heutzutage, und sagen, wie kann Gott das Elend in dieser Welt zulassen, durch diese bösen Menschen? Da könnt ihr antworten, Gott lässt es nicht zu. Gott wird mit jedem ins Gericht gehen. Er wird es nicht zulassen. Er wird Menschen strafen, es sei denn, er besitzt die Gerechtigkeit des Herrn Jesus Christus, eine Gerechtigkeit, die aus Gott kommt, dem Vater, der seinen Sohn gesandt hat, um uns durch seinen Sohn mit sich selbst zu versöhnen. Nun, seht ihr, warum die Zeit so schnell umgeht? Nein, seht ihr, warum die Gerechtigkeit aus Werken abgelehnt werden muss? Erstens, weil sie völlig nutzlos ist, wertlos ist. Zweitens, weil dich die Gerechtigkeit aus Werken nicht mit Christus vereint. Und ohne die Vereinigung mit Christus Jesus besitzt du keine Gerechtigkeit, besitzt du kein erlösendes Heil, keine Errettung. Und du bist noch auf dem breiten Weg, der in die Verdammnis führt. Deshalb, und an dieser Stelle höre ich auf, was ich eigentlich nicht vorhatte, aber ich habe zu viele Seiten übrig und wir machen da einen zweiten Teil draus. Aber deshalb rufe ich dich heute auf, stellvertretend, denn wir sind Botschafter an Christi Stadt. Lass dich versöhnen mit Gott. Wenn du das nicht erfahren hast, wenn du nicht genau weißt, ich habe rettenden Glauben, dann beuge deine Knie, erkenne, wer du bist, in den Augen Gottes. Nicht wir sagen, du bist sündig. Gott sagt, wir sind Sünder. Kehr einfach um. Sag, Herr, hier bin ich. Ich bin ein Pleitegeier. Ich bin geistlich gesehen völlig arm. Ich bin ein absoluter Bettler. Ich kann dir nichts bringen. Ich habe so viel dummes Zeug gemacht in meinem Leben. Ich komme zu dir. Bring dir meine Sünde. Bitte tilge du sie. Nimm du sie von mir, denn dafür bist du gestorben. Ich glaube das. Wisst ihr, was der Herr Jesus dann macht? Dann kommt er nicht mit einem Fragenkatalog und sagt, hast du das gemacht, hast du dies? Dann sagt er, in dem Moment sagt er, ja, ich vergebe dir. Komm, folge mir nach. Und ein Aufruf zur Umkehr ist immer ein Aufruf zur Nachfolge. Und dann bist du bereit. Dann denkst du nicht, oh, jetzt muss ich noch, die Christen sollen das machen. Oh, das muss ich auch noch tun. Wisst ihr, das wäre schrecklich. Wenn das Christsein das für mich wäre, irgend so ein moralischer Kodex, wo ich immer nur was machen muss, damit alle sehen, oh, das hat er aber gut gemacht, dann wäre ich der Elendste aller Menschen. Wir dürfen Christus gefallen und du wirst auf einmal ein neues Herz bekommen, eine neue Liebe für deinen Erretter und du willst diese Dinge tun. Nun, machen wir dann alles richtig? Nein. Aber wir sind gerettet und wir lernen es, mehr und mehr zu gehorchen. Und das ist so wichtig. Wenn wir gerecht gesprochen werden, dann sind wir in der Stellung gegenüber Christus gerecht, aber unser Leben spiegelt das noch nicht wider. Wir müssen uns immer wieder reinigen. Und wir merken immer wieder, oh, ich bin schon wieder in Sünde gefallen. Herr, vergib mir meine Sünde. Ich wollte das nicht tun. Ich möchte das nicht tun. Vergib mir meine Schuld. Wisst ihr, was der Herr Jesus dann sagt? Er sagt nicht, oh, das hast du schon 20 Mal getan, jetzt ist vorbei. Nein, er sagt, gerne, ich vergebe dir, wenn du von Herzen zu mir kommst, wasche ich dich wieder rein, denn du bist mein Kind und dir vergebe ich gerne. Und er wird uns bis an das Ziel bringen. Und davon werden wir beim nächsten Mal hören. Ja, es tut mir leid, dass das nicht alles in einem Stück war, aber das war einfach notwendig. Wir wollen noch das Mahl des Herrn zusammen feiern. Und das ist eine wunderbare Einleitung dahin. Denn wir erinnern uns an den Tod des Herrn Jesus Christus. Das Mahl des Herrn, wenn wir dieses Abendmahl feiern. Ich weiß, mir ging das ganz lange so. Ich komme selbst aus einer Baptistengemeinde aus Norddeutschland und auf einmal gingen alle Augen, schlugen nieder. Alle hatten verklärte Blicke und oh, ich habe gedacht, das ist was Besonderes. Es ist auch was Besonderes, das ist, leugnen wir überhaupt nicht. Aber ich habe einfach nur diese ernsten Gesichter gesehen. Wisst ihr was? Wenn wir uns an den Tod unseres Herrn Jesus Christus erinnern, dann ist das Grund zur Freude. Denn da, wo andere Religionen trauern über den Verlust ihrer Gurus und was weiß ich nicht, ist das unsere Freude. Wenn Christus nicht gestorben wäre, dann wärst du noch heute in deiner Sünde. Dann wärst du immer noch verknechtet, geknechtet mit deinen Gebundenheiten, deiner Sklaverei, deiner Sünde, die du nicht lassen kannst. Aber weil Jesus gestorben ist und wir bei dem Mahl des Herrn auch den Tod des Christus verkündigen, bis er kommt, freuen wir uns daran, dass er alles auf sich genommen hat. Ich meine, es gibt nichts Schöneres. Das ist die alles übertreffende Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, dass er uns nicht nur Gerechtigkeit geworden ist, sondern Erlösung und Heiligung und Weisheit. In ihm ist alles verborgen. Nun, dafür reicht leider eine Predigt nicht aus. Aber es ist so viel mehr in Christus Jesus zu finden, als du das vielleicht jetzt für möglich hältst. Aber jetzt wollen wir uns an diesen Tod erinnern, wo eben dieser Gerechte für uns, die Ungerechten, ans Kreuz ging. Und ihr wisst, die Römer und die Juden, sie haben Jesus verkannt. Sie hielten ihn als von Gott geschlagen, sagt uns Jesaja. Sie dachten, das muss ein großer Sünder sein. Der wird jetzt ans Holz gehängt. Verflucht ist, der am Holz hängt, haben sie gedacht. Ja, er war verflucht am Kreuz, aber um unseretwillen. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden haben. Und das ist die wunderbare Botschaft des Herrn Jesus Christus. Und daran dürfen wir uns erinnern. Wir müssen nicht wieder alte Sünden herausgraben, für die er gestorben ist. Wir dürfen uns aber erinnern, dass wir nichts zu bringen haben. Dass wir geistlich gesehen selbst bankrott sind. Und dass er für uns alles bedeutet. Und das ist der große Unterschied zu Religion. Wir leben Religionen, versuchen immer wieder irgendwelche Selbstkasteiung und irgendwelche schwierigen Wege zu gehen und denken, oh, jetzt habe ich was geschafft. Und wir müssen uns selbst als Christen dafür hüten, nicht irgendwie in irgendeiner Form gesetzlich zu werden und denken, oh, ich habe meine Bibel schon 20 Mal lückenlos gelesen. Ich bin jetzt wieder ein Tag, ich bin besser geworden vor Christus. Wisst ihr was, du bist immer gleich vor Christus. Du kannst keinen Wert durch irgendwelche geistlichen Übungen erreichen. Unser ganzer Wert, unsere ganze Wertschätzung liegt allein in Christus Jesus.